SWR 2 Forum.
Bunt, offen und innovativ. Braucht das Theater mehr Vielfalt? Am Mikrofon ist Marie-Dominique Wetzel. Schaut man auf Deutschlands Theaterbühnen, fällt auf, lauter weiße Männer. Schwarze Schauspieler sind anscheinend nur dann gefragt, wenn es gilt, den Othello zu besetzen. Und guckt man in die Ensemblelisten, gibt es fast überall mehr Männer als Frauen. Auch hinter der Bühne, in den Direktionen und in der Regie ist es mit der vielbeschworenen Diversität nicht weit her. Gerade hat das Berliner Theatertreffen eine Frauenquote für Regisseurinnen beschlossen. Und wie sieht es mit den passenden Theaterstücken aus? Erzählen die von den Herausforderungen einer bunten, offenen und gleichberechtigten Gesellschaft? Haben die deutschen Theater den Anschluss an die gesellschaftlichen Veränderungen verschlafen? Die ersten Theater im Land schaffen jetzt Stellen für Diversitätsbeauftragte, besetzen Leitungspositionen mit schwarzen Frauen und fördern Inklusionsprojekte. Ein kurzlebiger Hype oder verändert das die Theater grundlegend und nachhaltig? Darüber diskutiert das SWR 2 Forum aus Anlass der 24. Baden-Württembergischen Theatertage, die bis zum 2. Juni in Baden-Baden stattfinden. Ich begrüße dazu Tox Körner, Schauspieler, Theater- und Drehbuchautor aus Berlin. Herr Körner, wie oft haben Sie Angebote bekommen, den Othello zu spielen?
Ich habe bisher zweimal das Angebot bekommen. Einmal konnte ich es wahrnehmen und auch den Othello spielen. Allerdings gibt es da auch andere Rollen. Zum Beispiel, ich denke da an den Batukai von Das Fest. Das ist ein Stück, eine Dramatisierung eines Films. Den hätte ich, glaube ich, 18 bis 20 Mal spielen können. Und das habe ich dann weitgehend auch abgelehnt.
Mein zweiter Gast ist Julian Warner, Kulturanthropologe und Theaterwissenschaftler aus München. Herr Warner, Sie haben ein Buch mit herausgegeben mit dem Titel Allianzen, kritische Praxis an weißen Institutionen. Ist das Theater so eine weiße Institution, die alle, die nicht weiß sind, strukturell benachteiligt?
Ich denke, meine Mitherausgeberin Elisa Liebsch und ich, wir begreifen Weißsein jetzt nicht nur als eine Frage des Personals, sondern auch als ein komplexeres, strukturelleres Phänomen. Also da geht es darum, was ist das für ein Programm, was sind das für Strukturen, was ist für ein Publikum wird adressiert und wie sind die Zugänge gestaltet?
Alles Fragen, die wir auch behandeln werden. Mit Anna Haas als Dritte in der Runde, Dramaturgin und stellvertretende Schauspieldirektorin am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Frau Haas, vor ein paar Tagen hat Ihr Haus auf der Spielplankonferenz stolz verkündet, dass nun genauso viele Frauen wie Männer im Schauspielensemble engagiert sind. Warum ist das im Jahr 2019 immer noch außergewöhnlich?
Naja, das liegt einfach daran, dass die Stadt- und Staatstheater so einen gewissen Bildungskanon bedienen. Das sind zu 80%, würde ich sagen, Stücke weißer, heterosexueller Männer. Und die Rollenverteilung ist eigentlich meistens so, dass die Frauen entweder böse Intrigantinnen oder Opfer sind und die Männer eigentlich die sind, die handeln, oder die Männer die sind, die interessante Psychen haben, die beobachtet werden. Und dadurch eigentlich die klassische Ensembleverteilung immer so 2/3 Männer, 1/3 Frauen waren. Und wir versuchen gerade in Karlsruhe ein bisschen anderes Programm zu machen. Geschichten eher aus einer weiblichen Perspektive oder mal aus einer anderen Perspektive als der Perspektive Hamlet zu erzählen. Also des weißen heterosexuellen Mannes, der schwere Krisen durchläuft sozusagen. Und da hat sich eigentlich fast organisch aus den Geschichten ergeben, dass wir einfach viel, viel mehr für Frauen zu spielen haben. Und dadurch hat sich jetzt die Umstrukturierung des Ensembles so ergeben, dass wir jetzt 11 Schauspielerinnen und 11 Schauspieler haben.
Wenn man über Vielfalt oder Diversität an Theatern spricht, dann ist natürlich am auffälligsten zuerst einmal, was man auf der Bühne sieht, also wen man auf der Bühne sieht. Fangen da vielleicht da an, wo das Ganze anfängt, nämlich in den Schauspielschulen. Wie ist das, Herr Körner? Waren Sie der einzige schwarze Schauspielschüler damals in Ihrer Klasse?
Ja, ich war der einzige afrodeutsche Schauspielschüler in einem Ensemble von 8 Schauspielschülern und muss aber dazu sagen, dass unser damaliger Chef, ein Engländer, an der Volkwang-Schule damals noch in Essen, sehr darauf geachtet hat, auch international aufzustellen. Also wir hatten auch Kroaten, wir hatten eine Israelin, eine Halb-Iranerin. Also wir waren ein sehr international aufgestelltes Team.
Herr Warner, Sie haben ja auch mit Schauspielschülern gesprochen oder auch mit Schauspielern für Ihre Feldforschung. Was kam dabei raus?
Wir können vielleicht erstmal konstatieren, dass wir in einem Wandel sind. Also Sie haben es ja schon beschrieben, dass sich gerade eine Menge tut. Aber bis vor kurzem war das wirklich auch noch so, oder vielleicht zweierlei Punkte. Einmal der Punkt, dass die Schuld für die mangelnde Diversität im Grunde genommen zwischen den Theatern und den Schauspielschulen hin und her geschoben worden ist. Und dann zum anderen, dass in der zentralen Castingagentur im Grunde genommen schwarze Schauspieler als Charaktertypen verstanden worden sind. Und das, finde ich, ist ein sehr interessanter Punkt. Da beziehe ich mich auf die Forschung von Hannah Voss, sie ist Theaterwissenschaftlerin an der Uni Mainz. Und da hat sie wunderschön herausgearbeitet, dass in deren Augen ein schwarzer Schauspieler, eine schwarze Schauspielerin eben nicht eine universelle Repräsentationsfähigkeit besitzt, sondern halt für spezifische Charaktertypen, für was Besonderes, für was Exotisches oder was Verwegenes eingesetzt werden. Und das spüren dann auch halt die vielen AbsolventInnen oder auch Anwerber an den Schauspielschulen. Und das ist dann einfach eine strukturelle Gewalt, die dann so weitergetragen wird.
Obwohl ich dazu noch hinzufügen muss, dass meine Erfahrung darüber hinausging. Das heißt, ich wurde tatsächlich, als ich begann, vor 15 Jahren erstmal aufgrund meines Typus besetzt und in den weiteren Produktionen, das ging dann sehr schnell weiter an den jeweiligen Häusern, trat dann aber auch ein Aha-Effekt ein und ich wurde dann freier besetzt in den Folgeproduktionen. Also das brach dann schon auf, wenn man in direkten Kontakt mit den jeweiligen Häusern oder Theatermachern dann gekommen ist.
Versuchen Sie jetzt gezielt eben für Ihr Ensemble mehr nach People of Color, ja, Menschen eben, die wir jetzt unter dem Diversitätsbegriff subsumieren würden?
Wir suchen natürlich erstmal tolle Schauspieler und sind umso glücklicher, glaube ich, wenn sie die Diversität unserer Gesellschaft abbilden.
Darum geht es ja.
Aber wir wollen jetzt eben jetzt nicht jemanden engagieren, nur wegen seiner Hautfarbe, das fände ich genauso komisch. Aber natürlich wären wir total glücklich, jemanden im Ensemble zu haben.
Aber das ist ja der Grundgedanke, den Sie gerade formuliert haben, die Gesellschaft abbilden. Also das war ja auch mal der Gedanke des bürgerlichen Theaters, des Stadttheaters, dass er wirklich auch so das Bild der Straße sozusagen abbildet.
Ja, das ist zurzeit leider nicht so. Also ich glaube, in Karlsruhe gibt es einen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund von ungefähr 30%. Und auf der Bühne wird das nicht abgebildet und im Publikum der Menschen, die ins Stadttheater kommen, leider auch nicht. Und das ist natürlich absolut anstrebenswert, aber das ist gerade tatsächlich ein Prozess sozusagen. Also das ist, ich habe wieder das Gefühl, dass es eine Form von Übergangsgesellschaft ist, die eben selber gerade ein Bewusstsein dessen entwickelt, wie divers sie eigentlich ist und ein Bewusstsein dafür entwickelt, was für unterschwellige Rassismen es in dieser Gesellschaft gibt. Und es ist, glaube ich, wie eine gemeinsame Erkundung dessen, wie man dahin kommt, das abzubilden.
Also das ist mir, glaube ich, als eine Beschreibung ein bisschen zu harmonisch.
Okay.
Weil das klingt jetzt so, als ginge es um Differenzen. Und ich glaube aber, worum es ja geht, ist ja Ungleichheit. Also wir haben ja für festangestellte Menschen haben wir ja ein Gleichhandlungsgesetz. Und in diesem Gleichhandlungsgesetz wird ja schon juristisch übersetzt, dass es strukturelle Ausschlüsse in der Gesellschaft gibt. Also dass sozusagen gewisse Bevölkerungsgruppen Affirmative Action brauchen. Also sozusagen, die müssen dann halt reingeholt werden in Institutionen, in Berufe. So. Und ich glaube, wir dürfen jetzt nicht hinter die Zeit dieses Gesetzes zurückgehen und jetzt wieder so von so einer allgemeinen Gleichheit ausgehen, wo wir dann sozusagen jetzt wieder nach Fähigkeit ordnen. Also ich glaube, es geht halt um soziale Teilhabe und Diskriminierung am Arbeitsmarkt. Und da müssen wir dann halt ja auch unbequeme Entscheidungen dann auch treffen.
Also das heißt, Sie sind im Zweifelsfall dafür, jetzt auf jeden Fall nach Black People oder People of Color zu suchen. Und so wie man das bei der Frauenquote auch fordert, dass im Zweifelsfall, wenn sich eben eine Frau bewirbt, wird die eingestellt.
Würde ich sagen, ja. Und ich glaube, dass es nicht nur eine Aufgabe der Theater ist. Also meine Feldforschung hat auch hier in München stattgefunden. Und da haben wir das Phänomen, dass ein ganzes Theater unter der Intendanz von Matthias Lilienthal, da kann man jetzt vieles von halten, von dieser Intendanz, aber auch richtig schlecht geschrieben worden ist von einer Presse. Also man kann wirklich von einem konservativen Backlash sprechen. Und ich glaube, wenn wir darüber sprechen, Bevölkerungsgruppen teilhaben zu lassen an der Infrastruktur Theater, dann müssen wir uns damit auch auseinandersetzen, dass die halt gewisse Qualitätsstandards, die wir vorher definiert haben, nicht erfüllen oder nicht erfüllen wollen. Also ne, jetzt in München ganz konkret, ein Ensemblemitglied, der halt nicht akzentfrei Deutsch spricht. Und Sie können sich nicht vorstellen, was hier in der Presse über diesen Schauspieler hergezogen worden ist. Ja, und da zeigt sich halt, wie krass ein Rassismus, ein Klassismus sich verfestigt hat, nicht nur am Theater, sondern auch in den Redaktionen und dem Publika.
Vielleicht können wir ein gutes Beispiel dafür nehmen, Herr Wörner. Sie haben ja als Dramaturg an der an einer Produktion an den Münchner Kammerspielen mitgearbeitet, bei der alle Rollen mit schwarzen Schauspielern besetzt wurden. Also ganz dezidiert. Ne? Das war Mittelreich nach dem Roman von Josef Bierbichler. Da wurde die Fassung von Anna-Sophie Mahler genommen, also genau das gleiche Setting. Und dann hat die Regisseurin Anta-Helena Recke wirklich einfach nur die Schauspieler ausgetauscht. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was darüber erzählen, wie das funktioniert hat, weil das stößt ja sozusagen genau in diese Bresche.
Vielleicht eine Sache vorweg. Ich glaube, das Münchner Theater oder die Kammer 1, die große Bühne und der Publikumssaal waren noch nie so divers wie an dem Premierenabend dieses Stücks.
Also auch im Publikum?
Im Publikum einfach, ja. Weil dann ganz viele BürgerInnen of Color aus München sich zum ersten Mal angesprochen gefühlt haben und dahin geströmt sind. Ja, und das ist bis heute, glaube ich, sozusagen eigentlich eine Benchmark dafür, was möglich ist in so einem Raum. Was vielleicht nochmal sozusagen aufzeigt, was für Probleme mit so einer Umbesetzung verbunden sind, ist vielleicht eine Sache, und zwar, das ist ein Musiktheaterstück. Also da wird viel Brahms, Wagner, Mahler gespielt und gesungen. Und es musste halt auch ein Chor her, also so 30 Leute. Und im Original ist das halt ein Münchner Kunstmusikchor, alles weiße Damen und Herren. Und als wir anfingen mit diesem Prozess, wurde uns von verschiedenen Seiten, offizieller Seite, immer wieder gesagt, naja, da müssen Sie halt einen bestehenden Chor finden. Also Anta-Helena Recke, die Regisseurin, ist Konzeptkünstlerin, sage ich mal. Ich bin kein Dramaturg, ich bin Kulturanthropologe. Für mich war das ein großes soziales Experiment für meine Forschung. Und dementsprechend hatten wir halt wenig Ahnung von dieser romantischen, klassischen deutschen Musik. Insofern haben wir denen geglaubt. Und jetzt kommt sozusagen das Interessante. Am Ende des Tages haben wir halt Leute für diesen Chor gecastet. Der Chor lief Playback. Und dann fanden wir aber heraus, dass die meisten dieser Chormitglieder of Color alle an irgendwelchen Musikakademien Gesang studierten. Die natürlich dann da standen und sagen so, ja, also wir hätten das jetzt schon auch einstudieren können. Und was ich damit einfach nur beschreiben will, ist, wie so eine Art ja bourgeoises Selbstverständnis verbunden ist mit so einem Art strukturellen Rassismus. Also dass ich gar nicht erst auf die Idee komme zu sagen, oder dass diese Personen, die uns da beraten haben, gar nicht erst auf die Idee kommen zu sagen so, naja, auch irgendwer anderes kann Mahler oder Brahms oder Wagner einstudieren. Sondern es wird dann zu etwas so Besonderem irgendwie hochstilisiert, was unerreichbar ist oder so.
Und dass jetzt ausschließlich schwarze Schauspieler auf der Bühne waren. Herr Körner, ich glaube, Sie haben das Stück gesehen. Wie hat das auf Sie gewirkt?
Ich muss dazu noch hinzufügen, das ist natürlich jetzt Musiktheater. Wenn man das jetzt mit dem Sprechtheater vergleicht, ist ja zumindest das, was auf der Bühne passiert, oft diverser und internationaler, als ich das jetzt aus meinen Erfahrungen kenne. Ich wünsche mir manchmal, dass wir sozusagen diese Offenheit und diese Experimentierfreudigkeit einfach auch hätten. Das Stück an sich, das betrachte ich jetzt aus meiner Sicht, ich sag mal, ambivalent, weil ich kann den Ansatz durchaus verstehen und ich finde den Ansatz total wichtig und richtig. Allerdings träume ich davon, noch viel weiter zu gehen als einfach nur eine Repräsentation eines gegebenen Stückes, was schon mal zur Premiere gebracht wurde, jetzt mit dieser Neuerung. Das war für mich okay und ich habe das, also es ist für mich eine Arbeit, die ich respektiere. Für mich hätte es noch viel weiter gehen können, sage ich mal.
Ja, ich finde das hochspannend. Ich habe es leider nicht gesehen, aber das ist ja, das ist ja ein Roman von Sepp Bierbichler, das stellt man sich ja das tiefste Bayern vor und erstmal ist da ja eine extreme Reibung darin, wer das jetzt repräsentiert und wer da auf der Bühne steht. Und das hätte ich gerne gesehen.
Mhm. Aber ich meine letztendlich, ich sage jetzt mal, Schauspieler müssen doch in der Lage sein, in jede Rolle zu schlüpfen. Wir hatten diese Diskussion ja zum Beispiel auch, als nach 2015 so viele Stücke mit Flüchtlingen oder Theaterprojekte mit Flüchtlingen, wo es dann auf einmal hieß, naja, wir müssen echte Flüchtlinge holen. Das können jetzt keine Schauspieler, die Flüchtlinge spielen, sondern die Flüchtlinge sollen sich selber spielen. Ist das nicht auch irgendwie so ein bisschen eine verquere Diskussion?
Also ich fand es ganz furchtbar, wenn ich mal kurz da reinspringen kann. Das war so eine Entwicklung, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Mhm. Weil es einfach, da kommen, glaube ich, alle ungünstigen Umstände zusammen, dass einfach das Theater ja per se schon mal so eine Verabredung einer gewissen intellektuellen Schicht dieser Bevölkerung ist. Und oft wirkten dann diese Darsteller, Schrägstrich Schauspieler, wirkten dann oft eher hilflos als jetzt eingebunden in das Ganze. Und das entbehrt jeglichen Verständnisses. Also da war ich raus auf Deutsch.
Ja, also aus meiner Perspektive würde ich sagen, also wir hatten in Stuttgart schon Projekte mit Geflüchteten, aber das war uns immer ganz, ganz wichtig, dass das langfristigere Projekte sind. Also dass das wirklich eine persönliche Anbindung ist, dass das wirklich Kontakte zu Menschen sind, wo sich auch über die Aufführung hinaus Kontakte bilden, Sozialsystem bildet, eine Form von Integration stattfindet, die aber nicht nur so ist, man stellt die jetzt auf die Bühne als Geflüchtetenchor und fertig ist und benutzt sie. Also das ist aber natürlich eine totale Gratwanderung und erfordert Zeit und ist bestimmt nicht das, was der normale Theaterbetrieb so macht, sondern es erfordert dann wirklich Regisseure und Gruppen, die sich zusammenfinden, wo ich glaube, dass die auch gemischt sein müssen.
Für mich ist halt der Punkt, dann stehen da Menschen auf der Bühne, die einer Zuschreibung zugeordnet werden, das sind jetzt Flüchtlinge. Und darüber hinaus wird dem Publikum aber nicht viel mehr vermittelt.
Genau, so. Also wir haben halt Projekte gemacht, wo die wirklich ihre eigenen Geschichten erzählt haben sozusagen und den Raum gegeben haben. Und aber ich fand immer ganz wichtig, dass über dieses eine Projekt hinaus sich da auch ein soziales Gefüge bildet. Also quasi man den Menschen hilft, sie unterstützt. Und ich fand es eigentlich immer dann gut, wenn sich die Leute, die diese Projekte betreut haben, auch wirklich die Zeit genommen haben.
Mhm. Das hat dann eher so eine sozialpolitische Komponente dann auch noch gehabt. Wenn wir jetzt wirklich nochmal auf die Schauspieler und die Diversität auf den Bühnen gucken, dann ist ja schon, würde ich schon nochmal gerne die Frage stellen, wer kann da was spielen und was kann ein Schauspieler spielen? Also wenn ich jetzt gerade überlege, im Badischen Staatstheater hatte das Musical Hedwig and the Angry Inch Premiere, da geht es ja um eine transsexuelle Sängerin. Das hat ein männlicher Schauspieler gespielt, aber man hätte natürlich auch sagen können, nein, das muss jetzt ein Transsexueller spielen. Oder denken wir an diesen Skandal mit Scarlett Johansson, die eben auch eine Transsexuelle spielen wollte und so einen Druck aus der Community bekommen hat, dass sie da letztendlich zurückziehen musste.
Also ich glaube erstmal per se, dass jeder alles spielen kann, sozusagen, weil ich glaube, dass es im Theater um Rollen geht und um Rollenzuschreibung. Und ich, meine Frage wäre immer, wie ernsthaft setzt man sich damit auseinander oder wie ernsthaft beschäftigt man sich damit? Und natürlich finde ich es schon wichtig für eine Gesellschaft, dass überhaupt dieses Thema sozusagen einer Geschlechtsumwandlung auf die Bühne kommt, dass das in so einer hippen Form des Musicals auf die Bühne kommt und dass es wirklich ein großes Publikum gibt, das sich erstmal damit auseinandersetzt.
Ich glaube, dass es eine Frage dessen ist, für wen erzählt man diese Geschichten? So, und die Frage irgendwie, ob jeder oder jede Person, jeder Spieler, jede Spielerin alles spielen sollte, das hat viel was mit bürgerlichem Selbstverständnis zu tun, ja, und sozusagen die Fähigkeit, sich in alles hineinfühlen zu können, ja, sich in das Leiden oder die Leidensgeschichte einer transsexuellen Person einzufühlen oder in das Leiden von Geflüchteten oder wie auch immer. Wie sehen Ästhetiken aus, die von der generellen Ungleichheit von Menschen ausgehen? Also wenn wir jetzt nicht die ganze Zeit immer das annehmen, von dem wir alle sowieso wissen, dass das nicht der Fall ist, nämlich dass wir sind nicht alle gleich. Also ich habe gerade, meine Partnerin ist gerade schwanger, hochschwanger, und wenn ich der ankomme und sage, ich verstehe, wie du dich fühlst, ja, so, dann zeigt die mir den Vogel, ja, so. Was ja nicht heißt, dass ich nicht solidarisch sein kann, dass ich keine Fürsorge, ne, also ich kann ja dabei sein, ich kann für sie da sein, und genauso so eine Solidarität wünsche ich mir halt auch fürs Theater. Und zwar in dem Sinne, dass wir nicht einfach die Geschichten dieser Leute nehmen und sagen so, ah, okay, hier in München irgendwie so, dass die Schwabinger Bourgeoisie muss jetzt auch mal irgendwie wissen, wie es den armen Geflüchteten geht. Nee, sondern die Geflüchteten, die hier in Dachau im Ankerzentrum hocken oder so, die sind genauso ein Publikum. Und die haben vielleicht irgendwas, das wollen die verhandelt wissen, ja. Und genauso irgendwelche Leute in Giesing sitzen oder wo auch immer, ja. Also ich glaube, in dem Moment, wo wir halt die Frage stellen, für wen, dann ändert sich auch unsere Ästhetik und dann ändern sich auch die Geschichten.
Herr Körner, Sie haben ja auch daraufhin gesagt, ja, jetzt erzähle ich mal eine andere Geschichte.
Genau, ich habe dann für das Ballhaus Nornienstraße in Berlin ein Theaterstück mitentwickelt und geschrieben, was dann unter dem Titel Walking Large dann Premiere hatte, vor 2 Jahren mittlerweile. Und in meinem Stück ging es tatsächlich um, also das Credo war schwarz, männlich, deutsch und beleuchtete einfach die männliche Position in einer weißen Mehrheitsgesellschaft, die sich deutlich von der weiblichen Position in einer deutschen weißen Mehrheitsgesellschaft unterscheidet. Und meine Protagonisten kämpfen dann einfach mit Projektionen, Zuschreibungen, dem auferlegten Verbot, ihre Emotionen leben zu können. Und das fand großen Anklang hier in Berlin zumindest.
Sind andere Stadttheater darauf angesprungen?
Bisher noch nicht.
Warum nehmen
ich bin optimistisch.
Genau, dann gucke ich gleich zu Haas. Warum nehmen Häuser nicht solche Beispiele dann dankbar auf?
Naja, das ist wie mit der Henne und dem Ei, weil sie wahrscheinlich die Schauspieler nicht haben. Also, weil ich würde sagen, deine Geschichte müssten ja schon People of Color spielen.
Das sind genau tatsächlich 4 People of Color Schauspieler.
Ja, eben. Genau. Und die müssten es ja auch sein. Und die findet man wahrscheinlich in Berlin in der Naunienstraße besser als jetzt so normal, also so ein mittelgroßes Staatstheater oder Stadttheater wird nicht vier davon im Ensemble haben.
Richtig, genau. Aber man fände sie, wenn man sie denn dann suchte.
Absolut, als Gäste, das ist als natürlich Gäste. Wieder noch eine andere Nummer.
Genau.
Sie, Herr Kölner, Sie arbeiten ja auch als Dozent für Schauspiel und Stoffentwicklung an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. Wenn Sie jetzt mit solchen Stoffen ankommen, mit solchen anderen Perspektiven, Sie haben jetzt gesagt, eben in Naunienstraße hat es gespielt, andere Theater noch nicht. Wie erleben Sie das überhaupt, wenn Sie sagen, so, ich erzähle jetzt mal aus einer anderen, aus unserer Perspektive diese Geschichten und das betrifft eben einen inzwischen nicht mehr so kleinen Teil der Bevölkerung. Was für Reaktionen bekommen Sie da?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich an der Filmschule erlebe mit den Neuankömmlingen, den Erstis, da bin ich baff, weil die einfach Geschichten mit reinbringen, die so divers und so brandaktuell und so auf den Punkt sind, dass ich mich frage, wann verschwinden sie auf der Bildfläche? Wann werden sie von dem Establishment, das es ja im Film auch gibt, im Filmbusiness, wann werden die geschluckt und zur Seite gedrängt? Weil erstmal liegt das alles auf dem Tisch und es ist super. Und da bin ich mit meinem Ansatz, mit Walking Large, blass dagegen. Das ist unglaublich.
Das heißt also auch, es gäbe genug Leute, die solche Geschichten erzählen können und die uns ja auch dann sozusagen der ganzen Gesellschaft ja endlich mal andere Zugänge und andere Perspektiven zeigen können.
Definitiv.
Oder?
Also im Theater ist es, glaube ich, nochmal was anderes, weil das Theater einfach ein anderes Medium ist, erfordert deswegen auch andere Stücke, andere Stoffe. Aber dann passiert ja auch was in den Entwicklungen. Also A, werden gar nicht so viele Stoffe irgendwie auf die Bühne gebracht, habe ich den Eindruck. Dann müssen sie gewissen Kriterien entsprechen. Also es geht da gar nicht mehr so sehr um narrative Stoffe, als mehr um, wie präsentiere ich jetzt den und den Stoff. Und dieser Diversitätsgedanke steht da hinten an, meines Erachtens. Mhm. Es geht vielmehr um den Druck, wir müssen jetzt die Aufmerksamkeit auf uns binden. Umso lauter, desto besser, umso scheinbar neuartiger, desto besser. Da werden so tiefer liegende Gedanken gar nicht so sehr ausgeleuchtet.
Ist das so, Frau Haas?
Also wenn wir jetzt über Diversität reden, da geht es ja nicht nur um People of Color, da geht es ja ganz sicher auch um Geschlechter. Also im Theater ist es ja tatsächlich so, dass 70% aller Inszenierungen von männlichen Regisseuren gemacht werden und nur 30% von Frauen. In den Theaterleitungen sind es, glaube ich, 80% Intendanten, 20% Intendantinnen. Wir haben in Karlsruhe extrem provoziert, also wir waren politisch komplett unkorrekt in der ersten Spielzeit und haben gesagt, wir lassen jetzt nur Regisseurinnen ohne Sternchen inszenieren. Nächste Spielzeit gibt es dann auch ein paar männliche Regisseure bei uns. Das sind natürlich ganz, ganz viele Aspekte. Dann würde ich sagen, dann gibt es die ganze Frage nach dem dritten Geschlecht. Ich habe das Gefühl, dass es bei den jungen Menschen extrem viele Menschen gibt, die sich gar nicht mehr so einer binären Ordnung zuordnen, sondern also wo das wirklich alles im Fließen ist. Und wie kriegt man eigentlich diese Form von Rollenbildern von Geschlechtern auf die Bühne? Also das war jetzt unser Fokus. Da kann man auch sagen, okay, das war jetzt so provokant, dass es auch irgendwie das Neue ist. Aber wir finden es halt auch wichtig, so provokante Setzungen zu machen, ähnlich wie der Abend in München eine provokante Setzung war, zu sagen, wir machen Mittelreich nur mit People of Color, um aufmerksam zu machen. Also ich glaube, es geht schon darum, eine Gesellschaft wachzurütteln und erstmal ein Bewusstsein zu schaffen überhaupt, was es für Momente von Ausgrenzung gibt. Dann gibt es natürlich die ganze Frage der Inklusion. Es gibt Behinderte, also die man natürlich auch auf Bühnen bringen möchte. Wir wollten eigentlich mal gerne, also in München gibt es ja, glaube ich, eine stumme Schauspielerin oder gehörlose Schauspielerin, die ganz, ganz toll ist. Und also wie weit kann man da gehen? Und das sind ja alles so Fragen, wo ich sagen würde, also Diversität meint ja jetzt nicht nur People of Color. Und wie weit kommt man überhaupt in der Gesellschaft ein Bewusstsein zu schaffen? Und wie kommt man vor allem, also es wäre jetzt unsere Perspektive, an das Publikum sozusagen? Weil natürlich die Sehgewohnheit in einer Stadt wie Karlsruhe schon extrem dominiert ist von einem eurozentristischen weißen Blick auf Gesellschaft.
Aber da habe ich mal eine Frage dazu. Ich habe jetzt leider in Karlsruhe nichts gesehen, aber waren dann die Narrativen divers oder waren eher die Darstellungsformen und die Schauspieler und Darsteller divers angelegt?
Naja, wir waren politisch gar nicht divers, sondern wir waren total unkorrekt, weil wir gesagt haben, es inszenieren einfach nur Frauen.
Gut, aber sozusagen.
Auf der Bühne. Und auf der Bühne haben die Frauen halt die großen Rollen gespielt und die Männer haben sich ein bisschen gelangweilt im Ensemble, was jetzt dazu führte, dass wir das Ensemble einfach weiter, also die Menschen, die gegangen sind oder die in Rente gegangen sind, deren Position haben wir einfach mit Frauen besetzt, was zu tun hat mit den Geschichten. Ich habe aber schon die Erfahrung gemacht, wenn andere Leute als weiße Männer die Geschichten erzählen, also sprich, wenn Frauen eine Geschichte erzählen. Erzählen Sie sie anders, erzählen Sie sie mit anderen Schwerpunkten, erzählen sie aus einer anderen Perspektive und daraus ergeben sich Besetzungen und andere Schwerpunktlegungen. Und das könnte man, glaube ich, auf jede Form von quasi Gesellschaftsschichten, die ausgegrenzt sind, beziehen sozusagen. Mhm. Ich weiß nur nicht, ob man es immer schafft, alles auf einmal zu machen oder wirklich also so eine Insgesamtquote zu machen. Also man braucht jetzt so und so viel People of Color, so und so viel Menschen mit einer gewissen Beeinträchtigung, so und so viele Frauen oder so. Also das ist so ein bisschen, ich glaube, in Hannover, die Sonja Anders, die ab Herbst da Intendantin ist, die versucht das gerade wirklich, die Diversität einer Gesellschaft abzubilden. Wir sind auf der Suche. Also es gibt von der Kulturstiftung des Bundes eine Ausschreibung, das ist der Fonds 360 Grad, der quasi Kulturinstitutionen in Deutschland aufruft, DiversitätsagentInnen quasi zu engagieren. Da konnte man sich als Kulturinstitution bewerben. Auch das Badische Staatstheater hat sich beworben und quasi diese Stelle bekommen. Die ist finanziert über 4 Jahre. Und wir suchen das gerade. Also wenn jetzt jemand diese Sendung hört und Interesse hat, gerne bewerben. Das war jetzt der Werbeblock. Wir sind auch nicht das einzige Theater in Baden-Württemberg. Ich glaube, auch Mannheim hat so eine Stelle ausgeschrieben. Und da geht es eben, also für uns um verschiedene Bereiche. Also da geht es eben wirklich erstmal darum, ein Bewusstsein zu schaffen. Dann geht es um Personal. Es geht um Programm und es geht natürlich auch um Publikum. Also diese Bereiche erstmal zu analysieren und zu gucken, wie kommt man da mit einer relativ langen Zeitdauer von 4 Jahren einfach an den Punkt, wo sich was verändert, weil ich wirklich glaube, dass diese Gesellschaft gerade absolut im Umbruch ist und sich finden muss.
Aber dieses Beispiel zeigt ja auch, dass wenn man etwas ändert in der Besetzung, Sie sagten jetzt, ne, wenn man die Leitungspositionen verändert, dann die Regisseurinnen verändert, damit verändern sich auch die Stücke, dann hat sich das Ensemble verändert. Also das zeigt ja schon, dass man an all diese Bereiche letztendlich ran muss, damit sich insgesamt dann was ändert und dass sich alles gegenseitig bedingt.
Absolut, absolut.
Ich finde Diversifizierung auch einen schwierigen Begriff, irgendwie, weil das so klingt, irgendwie, als würden wir jetzt entdecken, dass wir vielfältig sind. Wir sind viele und ganz unterschiedliche. So, und das waren wir schon immer. Und das haben wir nur irgendwie viele, viele Jahrzehnte geleugnet. So, und jetzt geht es darum, einfach die Ressourcen, die da sind, zu teilen. Und da finde ich, geht es weniger darum, irgendwelche Leute zu sensibilisieren dafür, dass sie Privilegien haben. Ich will nicht sagen, dass das nicht generell auch eine sinnvolle Aufgabe sein, aber ich glaube, es ist nicht die primäre Aufgabe, sondern die primäre Aufgabe ist es, Leute, die auf dem Arbeitsmarkt und in diesem Fall dann auf dem Arbeitsmarkt Theater diskriminiert werden, in Lohn und Brot zu setzen.
Also sie wehren sich dagegen, dass es spezielle Agenten jetzt dafür gibt in dieser Institution, sondern es sollte sich einfach organisch ergeben.
Nee, ich glaube einfach, es muss gesetzlich geregelt werden. Ich glaube, man darf das halt nicht auf die Schultern einer Person setzen.
Also eine Quote.
Und, ja, also wie die gesetzliche Regelung dann ausschaut, müsste man dann halt nochmal gesondert diskutieren. Aber ich glaube, es hilft nichts, wenn wir sagen, diese Diversität oder diese Vielfalt oder wie auch immer, ist so ein Zusatz, was wir dann über Drittmittel, über eine begrenzte Zeit irgendwie uns ans Haus holen und danach haben wir ein Problem gelöst.
Nee, also damit ist kein Problem gelöst. Also es geht ja die ganze Zeit um Macht. Also wer kriegt welche Ressourcen, wer wird für was bezahlt und wer darf was bestimmen und wer darf was programmieren sozusagen. Also da würde ich total zustimmen. Also das ist ja quasi, wenn man jetzt über die Männer und Frauen redet, genau das gleiche Problem. Also es geht ja um eine strukturelle Ausgrenzung und das hat immer ganz, ganz viel mit Macht zu tun. Also wer kriegt das Forum, den Mund aufzumachen und wer kriegt das Forum, seine Geschichte zu erzählen? Und das trägt sich ja immer weiter. Ich glaube auch nicht, dass man das quasi übergeben kann und dass man dann gleich gut ist, wenn man so eine Agentin hat sozusagen. Und ich glaube, dass man auf diese Agentinnen auch sehr achten muss, dass es denen gut geht und die geschützt sind. Also da bin ich total der Meinung. Ich glaube aber trotzdem, dass es natürlich ein Prozess ist, Macht umzuverteilen.
Und vielleicht sind ja die Theater auch Institutionen, die so eben funktionieren. Oder wie ist das? Wie ist auch Ihre Erfahrung jetzt, wenn man an so einer Institution Theater, die ja manchmal doch sehr viel hierarchischer und festzementierter ist, als man sich das so vorstellt, wenn man da was ändern will? Wie erleben Sie das?
Also es war jetzt erstmal diese Setzung mit den weiblichen Regisseurinnen war einfach, aber die nächste Frage ist natürlich auch, wir sind jetzt ein reines Frauenteam mit Anna Bergmann als Schauspieldirektorin. Wir teilen uns eigentlich zu dritt den Job, den vorher ein Mann gemacht hat. Also es gab immer einen männlichen Schauspieldirektor sozusagen und jetzt sind wir 3 Frauen, die sich das aufteilen. Das führt zu anderen Machtstrukturen. Also es ist unter uns nicht so hierarchisch. Es gibt ein Team, was gemeinsam zu Entscheidungen kommt und wir sind natürlich ganz automatisch durch diese Struktur auch auf der Suche nach anderen Leitungsmodellen, die eben weniger hierarchisch sind. Und das ist auch ein großer Kampf, rauszufinden, wie man das macht. Also das ist, würde ich auch gar nicht sagen, dass das männlich oder weiblich ist. Das hat einfach was mit dem Teilen von Macht zu tun und mit einer gewissen Teilhabe und mit einem Abgeben von Verantwortung und einer geteilten Verantwortung. Und das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Gebiet.
Aber ich muss dazu sagen,
klappen tut das nicht immer.
Ja, also ich finde das auch sensationell. Ich finde das super gut, allein diesen Ansatz zu wagen und diesen Weg zu gehen. Ich glaube nur, dass man auch, also das sind einfach zwei verschiedene Dinge. Einmal diesen strukturellen Ansatz und den inhaltlichen.
Mhm. Aber es bedingt sich anscheinend.
Aber für mich geht das Hand in Hand. Also für mich ist das wirklich, Entschuldigung, dass ich jetzt reingegangen bin, aber für mich geht das komplett Hand in Hand. Also für mich ist der eine Punkt, den man ändert, also zu sagen, nur weibliche Regisseurinnen erzählen eine Spielzeitmacht. Das hat total was gemacht mit den Stoffen, die man erzählt. Das hat total was gemacht mit einer Ensemblestruktur. Die Leitungsstruktur, die ich gerade beschrieben habe, die eine Form von Shared Leadership ist oder so, macht was mit den Strukturen im Theater. Also ich habe, also meine Erfahrung ist jetzt nach dieser Zeit hier in Karlsruhe, dass das extrem was mit einem macht. Ah, also super. Dass alle Strukturen, die man schafft, was auf den Inhalt geben und umgekehrt.
Sozusagen. Und hat das Einfluss auf die Zuschauerschaft, auf die Adressaten letztendlich?
Weiß ich nicht. Also,
also das ist ja letztendlich die Frage, die entscheidet.
Total,
ne?
total. Also die wollen natürlich irgendwie gute Kunst sehen. So, und da würde ich mich auch immer dahinter stellen, weil, also ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, dass Frau Grütters jetzt, also es gab jetzt in Berlin so einen großen Kongress, der hieß Burning Issues zum Ende des Theatertreffens, und das Berliner Theatertreffen hat eben jetzt auch eine 50% Frauenquote der eingeladenen Inszenierungen eingeführt, und die Frau Grütters hat das extrem kritisiert und hat gesagt, das würde dann dazu führen, dass den Frauen quasi unterstellt würde, sie wären Quotenfrauen sozusagen, also sie wären nur wegen der Quote eingeladen und gute Kunst von Männern eben nicht eingeladen werden würde, weil eben die Quote berücksichtigt werden muss. Also so, keine Ahnung. Also ich bin für die Quote, einfach um was zu ändern in der Struktur. Und ich habe das Gefühl, dass durch die Diskussion, die in den letzten Jahren extrem aufgekommen ist, auch durch unsere Arbeit hier in Karlsruhe, extrem sich was im Theaterbetrieb aufgerüttelt hat. Mhm. Und einfach etwas, wo ich, also ich mache das auch schon seit ein paar Jahren, wo ich das Gefühl habe, vor 5 Jahren hat da noch kein Intendant richtig drauf geachtet. Also dass man Schulterzug gesagt, ach Mist, jetzt haben wir doch wieder nur eine Frau auf der großen Bühne und sonst alles Männer. Naja, vielleicht nächste Spielzeit oder so. Also das ist jetzt, also selbst bei den hartgesottensten männlichen Intendanten anderes Bewusstsein dafür gibt, weil man da gar nicht mehr rauskommt. So. Und insofern glaube ich, für eine strukturelle Veränderung ist sowas total wichtig und würde ich auch dieser Quotensache total zustimmen.
Ja, das kann ich auch nur bestätigen, weil also aus dem Filmbereich ist es so, dass in England gibt es diese Quote und auch schon länger. Also da gibt es auch, so, ich sag mal, so einen Zettel, wo man so Punkte ankreuzen muss. Und dann kriegt man, wenn man alle erfüllt hat, dann kriegt man nochmal Gelder bewilligt und die Projekte werden realisiert. Unterm Oberbegriff Quote halt gesehen jetzt. Das hat dazu geführt, dass die Leute, die Filmschaffenden, sich über einen Zeitraum von 10 Jahren komplett umorientiert haben, das verinnerlicht haben. Und es führte dazu, dass diese Quote letztendlich dann wieder zurückgenommen und abgeschwächt wurde, weil, ich sage jetzt mal so, die Leute es gelernt hatten.
Genau,
und
also Laurie Penny sagt ja auch in ihrem Buch, also Quoten sind eigentlich dazu da, dass man irgendwann keine Quoten mehr braucht.
Ja.
Und das glaube ich auch. Also ich glaube, das ist ein Phänomen einer Übergangsgesellschaft, die sich erstmal ein Bewusstsein schaffen muss.
Aber ist die Gesellschaft da nicht auch schon viel weiter, als manche sich das vorstellen? Also ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrungen sind, Herr Körner, auch wenn Sie eben mit Ihren Stoffen beziehungsweise als schwarzer Schauspieler auftreten, haben Sie das Gefühl, dass das Publikum damit jetzt wirklich noch ein Problem hat?
Also meine direkte Erfahrung war so, dass der Irritationsmoment, wenn es einen solchen gab, 30 Sekunden dauerte und dann hatte das Publikum das adaptiert für sich und ist der Geschichte gefolgt. Im Nachhinein, ich habe auch mal Romeo gespielt und Julia war blond und weiß und ich dachte erstmal, alle finden es super. Und im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass wirklich teilweise, also glaube ich so 30-40% der Zuschauerschaft schon nachdenklich wurden und ins Grübel kamen und wirklich mit ihrem inneren Rassismus sich konfrontieren mussten, weil sie das nicht so toll fanden. Keiner hat was gesagt, alle haben gelächelt, alle haben applaudiert, aber eigentlich so richtig d'accord waren sie dann nicht.
Nee, im besten Fall haben sie vielleicht trotzdem über ihren eigenen Rassismus nachgedacht, oder?
Genau.
Das ist ja auch schon mal eine Menge. Also wenn man selber darauf gestoßen, also es wäre so mein Traum von Theater, dass man als Zuschauer beginnt, quasi die eigenen Rassismen im Kopf zu reflektieren oder die eigenen Vorurteile. So, also wir hatten jetzt im Programm so ein Stück oder haben wir noch von Lutz Hübner Willkommen. Da geht es eben darum, ob man in einer WG sozusagen, ob man da eine syrische Flüchtlingsfamilie aufnehmen will und will man jetzt wirklich in seiner eigenen WG diese Familie haben und mit der leben. Und da wird man als Zuschauer extrem geschickt quasi mit den eigenen Vorurteilen konfrontiert. Und sowas finde ich natürlich immer total spannend, gerade gegenüber einem Publikum, was eigentlich ins Theater geht und eine Komödie sehen will. Mhm. Und trotzdem sich dann bei Dingen ertappt.
Ich lausche hier gebannt den Erzählungen und merke dann so, okay gut, hier sind auch ganz unterschiedliche Vorstellungen von Theater vertreten. Und ich glaube halt einfach, dass dieses Einfühlungstheater, das ist halt für eine spezifische Schicht. Und mir geht es jetzt sozusagen in der kulturpolitischen Arbeit jetzt nicht darum, dieser Schicht jetzt noch irgendwie zu erklären, warum die jetzt irgendwas Rassistisches denkt, sondern mir geht es darum, Menschen zu ermächtigen, die bisher noch nicht gemeint sind. Und da würde ich auch nochmal sozusagen zurückkommen wollen auf diese 360-Grad-AgentInnen, weil ich sag's mal provokativ, es wird verkauft als eine emanzipatorische Arbeit für marginalisierte Menschen. Und ich glaube, allzu oft sind es aber nicht diese, die dort empowert werden, sondern eine weiße Dominanzgesellschaft. Also die Privilegierten werden empowert dadurch, dass sie auf einmal in eine Handlungsfähigkeit kommen.
Also das heißt, Sie werfen den Theatern letztendlich vor, dass sie noch zu sehr auf das klassische Abo-Publikum setzen und sich nicht für andere Publikumsschichten, die in der Gesellschaft vertreten sind, mehr konzentrieren und die reinholen.
Ja, und es hängt natürlich auch mit Qualität, also ne, das, was ja hier jetzt in der Diskussion mitschwang, war ja auch ein Qualitätsbegriff, der sich an sowas wie Manierismus oder Virtuosität oder Genialität entlang hangelte, so. Und ich glaube halt, auch das sind ja einfach nur Ideologeme einer spezifischen Schicht. Und ich glaube, wenn ich dann in gewisse Quartiere dieser Stadt gehe, dann werden die ganz andere Qualitätsglaubenssätze formulieren. Und ich glaube, wir müssen lernen, einfach diese Ressourcen, die wir haben. Ich meine, das ist ja einfach, das ist weltweit einmalig, was wir hier haben. Ja, in jeder mittelgroßen deutschen Stadt haben wir so ein Ding stehen. Und ich glaube, jetzt müssen wir lernen, diese Ressourcen zu teilen mit Leuten, deren Ästhetiken wir vielleicht auch nicht verstehen oder auch nicht gut finden.
Also das heißt letztendlich eine Öffnung auch für neue künstlerische Formate und, wie Sie sagten, eben Ästhetiken.
Vielleicht eine Demokratisierung.
Auch. Also ich denke, Sie rütteln da ein Stück weit an der sogenannten deutschen Leitkultur.
Ja, vielleicht, aber es ist auch kein, es ist ja kein neuer Gedanke. Also Hilmar Hoffmann, seinerzeit Kulturdezernent der Stadt Frankfurt, der hat bei seiner Antrittsrede nichts anderes gesagt. Der meinte das dann natürlich auf Arbeiterschichten bezogen, ja. Aber der hat gesagt, naja, Kultur, die hat keinen Eigenwert. Den hat er ihr abgesprochen. Er hat gesagt, Kultur muss immer in Dialog sein mit der Welt da draußen und den Entwicklungen da draußen. Ansonsten hat sie keinen Wert. Und ich meine, das kann man diskutieren, das ist ein bisschen hart formuliert, aber ich glaube, was das zeigt ist, wir hatten schon mal diese ganzen Ideen von Öffnung, von Ermächtigung marginalisierter Gruppen und an denen können wir anschließen.
Aber sie scheinen sich ja nicht durchgesetzt zu haben. Also naja, das heißt, der Bildungskanon ist sozusagen weiterhin das Nonplusultra an den Bühnen geblieben, oder?
Das ist auf jeden Fall das, was erwartet wird. Also wir haben jetzt zum Beispiel in unserem großen Schauspielhaus, das nennt sich in Karlsruhe Kleines Haus, haben wir in der kommenden Spielzeit zum Beispiel nur Uraufführungen angekündigt. Und es gibt Abonnenten, die uns Briefe schreiben, die sich extrem darüber beschweren, warum wir nur neue Stoffe zeigen und nicht die guten Klassiker auf der großen Schauspielbühne. Und das ist schon, also das ist natürlich eine gewisse Erwartungshaltung und das ist die Frage eben, wie man an so einem Stadttheater eben die Leute mitnimmt, in ihnen die Neugier zu wecken, sich auch darauf einzulassen. Und dann gibt es natürlich die Schulen, die bestimmte Stoffe auf dem Lehrplan haben. In Baden-Württemberg ist das gerade Faust und der Goldene Topf und der Steppenwolf. Also alles tolle Geschichten von Männern, aber die muss man natürlich irgendwie zeigen, weil dann kommen die Lehrer mit ihren Schülern und natürlich sind die Theater gut subventioniert und gefördert, aber es ist natürlich auch ein Auftrag ans Theater, genau das zu bedienen, dieses Segment zu bedienen, um quasi weiter förderungswürdig zu sein. Und das ist natürlich ein Riesenspagat, den man da macht. Also man ist nicht so frei wie ein Ballhaus Naunienstraße, was quasi ein Segment füllt. Und das ist natürlich, letztlich hat das natürlich auch mit dem zu tun, was Sie beschrieben haben von den Münchner Kammerspielen, wo natürlich Lilienthal extrem quasi mit dieser Erwartungshaltung der Münchner Abonnenten konfrontiert sind und Journalisten, die sich dann auf deren Seite schlagen sozusagen und dann quasi ja Qualitätsmerkmale ansetzen, die natürlich wirklich nur ein Segment von Theater beschreiben eigentlich.
Ja, und das, ich glaube, nur ganz kurz, ich glaube halt, worüber wir da auch einfach sprechen müssen, ist auch Unwissen, ja. Also wenn altgediente JournalistInnen oder alte Abo-Publikumsrecken, sage ich jetzt mal, ja, einfach nicht wissen, also ne, nicht wissen, dass Deutschland auch Kolonialmacht gewesen ist. Ne, was sollen sie dann auch schon denken, wenn das dann sozusagen auf die große Bühne gestellt wird? Ja, so. Und ich glaube halt, irgendeine Institution muss vorangehen.
Wenn ich jetzt so den Ausführungen folge, liegt da nicht das Problem, liegt dann, gerät das Schiff nicht in Schieflage, wenn Theater abhängig sind von Geldern, und damit eine Erwartung verknüpft ist, so habe ich das jetzt gerade verstanden. Ich gebe Geld, aber dafür muss auch das und das und das. Also Kunst wird plötzlich zu so einer Ware.
Nee, also Kunst ist natürlich schon frei, aber trotzdem muss sich natürlich jeder Intendant für seine Auslastung rechtfertigen. Also ich meine,
das meine ich, genau.
Also das ist natürlich schon immer so.
Genau.
Also, und das wird sich auch nicht ändern. Also,
schade.
Das ist natürlich auch das, was man Herrn Lilienthal dann vorgeworfen hat, dass die Auslastung nicht gut genug ist, dass die Abonnenten wegbrechen. Also das ist ja genau das strukturelle Problem. Und wie frei darf die Kunst sein?
Genau.
Und wenn Frau Grütters sagt, sie ist gegen die Quote, weil die Kunst muss frei sein sozusagen, ist natürlich die andere Frage, ja, was sind dann die Erwartungshaltung? Und wird man nicht eigentlich subventioniert dafür, dass man eben nicht darauf achten muss? Und das ist genau der Spagat, in dem man natürlich irgendwie als Theaterleitung total steckt.
Und das schafft doch diese Enge. Dieses
Und natürlich, ich glaube, dass die große, große Arbeit ist, diese Räume, die quasi hehre Paläste einer Kultur sind, wo sich bestimmte Leute gar nicht reintrauen, zu öffnen für eine Gesellschaft und zu öffnen für Menschen. Und also vielleicht auch zu den Menschen zu kommen, um zu sagen, übrigens, hier ist das und kommt doch mal im Gegenzug bei uns vorbei. Also ich glaube, dass das einfach eine Menge Arbeit ist. Und ja.
Und keine gewaltfreie Arbeit. Nee. Ich glaube, das ist halt.
Du meinst, man sollte sie zwingen zu kommen?
Nee, nein, aber ich meine nur, ne, so, also, ne, was die beschreiben, ist ja natürlich, ne, man hat so ein großes Schiff, das muss man irgendwie navigieren, da gibt es verschiedene Interessen, die daran hängen und ganz viele Stellen, die halt da schon seit Ewigkeiten besetzt sind. So, ne? Und natürlich ist das eine Frage der Moderation. Aber ich glaube halt, man wird da nur handlungsfähig, wenn man die allgemeine Ungleichheit innerhalb einer Bevölkerung als Grundlage der Diskussion nimmt.
Ja, würde ich auch sagen, absolut.
Aber interessant ist ja schon, dass solche Ansätze wie das sogenannte postmigrantische Theater Ballhaus Naunienstraße in Berlin so immer noch so singulär dastehen.
Ja, das Gorki, ja. Also das ist ja auch irgendwie, hat mit der Naunienstraße auch was zu tun. Ne? Bestimmte Personalien, was mit den Ursprüngen der Naunienstraße zu tun.
Frau Langhoff da jetzt nicht wäre, wäre es sicher auch nicht so.
Absolut, aber natürlich ist der Unterschied in Berlin natürlich immer, da gibt es ganz schön viele Theater und da gibt es ganz schön viele staatlich subventionierte Theater und da muss sich ja jedes Stadttheater quasi seine Nische suchen und sein Erkennungsmerkmal. Und das ist natürlich als so ein, natürlich gibt es in Karlsruhe auch viel Theater, aber die sind natürlich unvergleichlich viel kleiner als jetzt so ein Staatstheater. Das ist natürlich, oder auch in Stuttgart oder so, da ist natürlich Berlin oder auch München, wo es natürlich irgendwie mindestens drei große Theater gibt, schon nochmal eine andere Sache.
Also dem muss ich beipflichten. Und ich wünschte mir auch, dass in Zukunft tatsächlich Theater wie das Maxim Gorki jetzt nicht so programmatisch, sage ich mal, aufgestellt sind, dass sie noch so dieses Merkmal der Besonderheit haben. Sie leben ja auch so ein bisschen von dem Image. Und dass sich das einfach so ein bisschen normalisiert im positiven Sinne. Weil selbst mit diesem Besonderheitsanspruch verifiziert und bestätigt man ja immer noch die Schieflage, dass man immer von einem weißen deutschen Mehrheitsgedanken ausgeht, das ist die Norm und das andere ist drumherum, ist Zusatz oder auffällig oder besonders oder wie auch immer. Also ich wünschte mir, dass das einfach, dass der Grundgedanke da wirklich nochmal reflektierter angegangen wird.
Wir müssen zur Schlussrunde kommen. Herr Körner, ist denn die neue Debatte, sind diese ganzen Bestrebungen um mehr Diversität, sind die nur ein Hype?
Ich hoffe nicht, aber ich muss dann nochmal die Worte von Julian aufgreifen, Herr Warner, dass wir einfach im Wandel sind und das ist positiv und das ist erstmal ein guter Weg. Ob sich der dann konsolidieren wird und das nachhaltig sozusagen bleibt, bleibt abzuwarten.
Frau Haas, Ihre Einschätzung?
Ich glaube auch, dass das eine Übergangsgesellschaft ist und dass es um den Wandel von Rollenbildern in dieser Gesellschaft geht, dass es die ganze Zeit strukturell um Macht geht und dass man, also mein Wunsch ist, auf der Bühne über diese Rollenbilder zu erzählen.
Mhm. Herr Warner, lenkt davon auch die Zukunft des Theaters ab?
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir diese Diskussion um Diversifizierung jetzt gerade führen, wo es ein massives Publikumsproblem in den Theatern gibt. Also ich glaube, das hängt zusammen. Und ich denke, die Frage, ob diese Diversifizierung ein Hype ist oder ob es nachhaltig ist, hängt davon ab, ob Menschen gewillt sind, weiter für ihre Rechte, für ihr Recht auf Selbstrepräsentation, für ihr Recht auf kulturelle, soziale Teilhabe, für ihr Recht auf diskriminierungsfreie Arbeit auf dem Theaterarbeitsmarkt einzustehen.
Soweit das SWR2-Forum. Bunt, offen und innovativ braucht das Theater mehr Vielfalt. Es diskutierten Anna Haas, Dramaturgin und stellvertretende Schauspieldirektorin am Badischen Staatstheater in Karlsruhe, Tox Körner, Schauspieler, Theater- und Drehbuchautor aus Berlin, Julian Warner, Kulturanthropologe und Theaterwissenschaftler aus München. Vielen Dank in die Runde, vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Marie-Dominique Wetzel.